Nachmittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Ice Cube, Easy E und Dr. Dre. Ich sag's euch, hier wird Geschichte geschrieben.
Jetzt auch mit dem Film Straight Outta Compton, da wird dir die Geschichte erzählt, eben von N.W.A., von dieser legendären Hip-Hop-Band. Und das ist ein Film, der geht in den USA durch die Decke, ist unglaublich erfolgreich. Warum das ist, darüber wollen wir auch gemeinsam hier nachdenken im Verlauf dieser Sendung. Ansonsten ist das ja eine ziemlich italienische Sendung, ist uns aufgefallen. Märchen der Märchen, ein Märchenfilm, ein Fantasyfilm, eben aus Italien. Und dann erwarten wir Martina Gedeck bei uns, eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen, immer überraschend und wahrlich, ja klar, keine italienische Schauspielerin, aber zu sehen in einem sommerlich-melancholischen Film Anni Felici, die glücklichen Jahre. So heißt dieser Film bei uns, beziehungsweise Barfuß durchs Leben ist die deutsche Unterzeile. Da spielt sie eine wichtige Rolle, wie das war, in Italien zu drehen. Aber eine deutsche Figur übrigens, das wird sie uns alles hier erzählen. In der zweiten Stunde dann zwei sehr bewegende Geschichten, die mit deutscher Vergangenheit zu tun haben, mit der düsteren Zeit, aber die gleichzeitig ganz hoffnungsfroh sind. Was das für Geschichten sind, dazu dann später mehr. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Fuck the Police, das wohl bekannteste Lied vom Album Straight Outta Compton der Hip-Hop-Crew N.W.A. Und genauso heißt er auch ein Film über Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren, Eazy-E und DJ Yella, um sie alle mal zu nennen, der nach einem furiosen Start in den USA seit gestern auch bei uns im Kino zu sehen ist. Anna Wollner, ich herzlich grüße, hat
Hallo,
nicht
Knut.
Nur den Film gesehen, sondern sich auch mit Ice Cube getroffen, der auch der Produzent dieses Films ist. Nun fragt man sich natürlich, wenn man mit Hip-Hop nichts anfangen kann, und ich muss ja schon sagen, dass dieser enorme amerikanische Staat mich schon verblüfft hat, weil es ist dann doch wieder eine ganz spezielle Musikrichtung. Ja, also das hat so gut geklappt. Also wenn man damit nichts anfangen kann, dann ist der Film vielleicht etwas schmerzhaft, tut weh.
Ja, es ist unglaublich schwer reinzukommen, weil der Film auch mit seinen 2,5 Stunden eigentlich vollkommen überfrachtet ist und man 5 Filme oder gleich eine ganze Miniserie draus hätte machen können. Regisseur F. Gary Gray, der selbst aus Compton kommt, also der in dieser Szene groß geworden ist, kommt mit so einer Fülle an Informationen rüber, dass dir wirklich irgendwann der Kopf raucht. Ist auf den ersten Blick natürlich so ein klassisches, konventionelles Biopic über 5 junge Schwarze, die aus Compton heraus mit ihren Beats und Raps die Welt erobern.
Dank uns haben die Leute eine Stimme. Dank uns haben sie die Wahrheit gesehen.
Ja, aber ihre Songs verherrlichen einen Lebensstil voller Gangs, Waffen und Drogen.
Unsere Kunst spiegelt unsere Realität wider. Was sehen Sie, wenn Sie vor Ihre Haustür gehen? Ich weiß, was ich sehe. Und das ist nicht glamourös.
Die erste Hälfte erzählt wirklich vom Aufstieg von Ice Cube, Dr. Dre und Eazy-E und die zweite Hälfte dann eben von den internen Rangeleien, dem Ausstieg von Ice Cube. Und da war es für mich dann ein bisschen wie so eine Rap-Seifenoper, nur dass die Dialoge oft über Yo, alter Nigger, Motherfucker und Bitch nicht herauskamen. Etwas, was ja in der deutschen Synchronisation leider unglaublich peinlich wirkt.
Alter, was geht, ne? Man merkt, das ist so aufgesagt, ne? Fand ich auch absolut absurd geradezu. Nun hast du ja Ice Cube treffen dürfen. Der ist ja in diesem Film so etwas wie der Gangster-Rapper mit Heiligenschein. Ich habe ja schon gesagt, er hat den Film mal produziert. Das merkt man irgendwie auch die ganze Zeit. Also er ist sozusagen der Mann, der alles richtig macht, sein eigener Sohn. Total ähnlich übrigens spielt den Vater. Und da ist eben wirklich die Gefahr da. Und ich habe so empfunden, dass der Film vielleicht doch etwas eindimensional ist in der Darstellung. Ja, vielleicht sogar etwas voreingenommen wirkt.
Ja, also es ist schon ein bisschen so, diese Tendenz ist da. Das merkt man im Film auch wirklich in jeder Minute an. Zumal Eazy-E tot ist. Die zwei grundlegend negativen Figuren, der Manager Jerry Heller und der Produzent Sue Schneid, kommen halt auch nicht gut weg. Heller, der hat sich vom Film distanziert und gesagt, das war alles ganz anders. Huge Knight, der sitzt im Gefängnis, aber Ice Cube sagt, das ist alles gar nicht so schlimm.
It's like every character is not all the way good and every character is not all the way bad.
Nicht jede Figur ist nur gut und nicht jede Figur ist nur schlecht. Man muss immer auch die Umstände betrachten. Huge zum Beispiel hat Dre am Anfang seiner Karriere sehr geholfen, aber er war irgendwann ganz besoffen von seinem Erfolg, seiner Macht. Jerry Heller war für uns eine Art Champion. Er hat mit uns Seite an Seite gestanden und gekämpft. Wir sind einfach menschlich nicht miteinander klargekommen. Deswegen hatte ich Probleme mit ihm. Am Ende hat sich herausgestellt, dass alle Probleme mit ihm hatten. Er ist genauso unschuldig wie wir.
So, he's not innocent. Either, so.
Deswegen ist halt auch Fiktion im Spiel.
You know, we was just trying to make sure that we humanized everybody.
Wir wollten jeden vermenschlichen. Wir wollten nicht einfach nur unseren Wikipedia-Beitrag verfilmen oder alles Google-tauglich machen. Wir wollten einen Blick hinter die Kulissen werfen, eine umfassende Geschichte in einer fesselnden Form erzählen, aber gleichzeitig auch authentisch sein.
Nun ist es ja kein Dokumentarfilm, sondern ein Spielfilm und der darf natürlich auch fiktionalisieren. Er muss es eigentlich sogar auch tun. Die Fans wissen natürlich, welche Teile das sind. Die anderen, die müssen sich dann, also wie wir beide, dann hinterher doch schon durch Wikipedia quälen.
Nun hat der Film für mich doch eine große Schwäche, und das ist so die politische Dimension dieser Band, die doch eigentlich wegfällt in diesem Film. Wie übrigens auch die künstlerische Arbeit. Also man sieht die manchmal so im Studio, aber man bekommt ja nie mit, wie sind die Texte eigentlich entstanden, wie haben die ihre Sachen produziert. Also das Eigentliche, das Brot sozusagen, die Kunst, die spielt für mich doch nur eine untergeordnete Rolle, wie eben auch das Politische. Da gibt es zwar klar diesen Song Fuck the Police, diesen berühmten, das reißt der Film mal kurz an. Auch er zeigt schon, wie Schwarze Ende der 80er in Los Angeles behandelt worden sind, wie sie der willkürlichen Polizeigewalt ausgesetzt worden sind. Das ist schon drin im Film.
Das ist drin, aber das Traurige daran, und deswegen ist es auch schade, dass es so kurz kommt, ist, dass Ice Cube selbst sagt, es hat sich eigentlich in den letzten 25 Jahren nichts verändert.
You know, I wish we were looking at ancient history. Things were totally...
Ich habe eigentlich gehofft, dass die Bilder der Vergangenheit angehören, dass wir die Sache bis heute erledigt hätten. Ich habe damals nicht daran geglaubt, nicht zu hoffen gewagt, dass wir mit unserer Musik irgendwas verändern würden, die Meinung über Schwarze. Aber ich wollte die Leute mit unserer Musik einfach auf die Situation aufmerksam machen. Heute ist den Leuten das klarer. Die Polizei kommt heute nicht mehr mit allem durch. Es gibt Videoaufnahmen. Sie werden heute bei Sachen erwischt, die sie uns damals schon angetan haben. Es ist, als hätte jemand das Licht angemacht. Der Film rückt den Fokus wieder darauf und zeigt, wie weit wir schon gekommen sind, aber auch, wie weit wir noch gehen müssen.
Ja, und was damals die Musik war, das könnte jetzt vielleicht der Film übernehmen.
Der bei uns jetzt zu sehen ist, nämlich Straight Outta Compton, gesehen von Anna Wollner, die mit Ice Cube gesprochen hat, mit dem Produzenten anderen. Du hast jetzt auch ein Lied gewünscht von N.W.A. Für welches hast du dich entschieden?
Ich habe mich natürlich für den Klassiker entschieden, Fuck the Police.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin, jetzt bei uns im Märchenstunde, passend zum Wochenende. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Anke Liebicke.
Hallo, lieber Knut.
Wir reden über einen Film, den wir in Cannes schon gesehen haben, der die Leute sehr überrascht hat, muss man schon sagen, was daran liegt, dass der Regisseur Matteo Garrone ja eigentlich bekannt ist als sehr politischer Filmemacher. Er ist ja ausgezeichnet worden in Cannes für sein Mafia-Drama Gomorra. Jetzt kommt er also mit Das Märchen der Märchen. Also tatsächlich, Anke, im Wettbewerb von Cannes ein Märchenfilm, allerdings keine linear durcherzählte Geschichte, sondern mehrere Märchen, die er da miteinander verbindet und sich damit verneigt vor einem Klassiker der italienischen Literatur.
Ja, und zwar geht es um die Märchensammlung von Giambattista Basile aus dem 17. Jahrhundert. Und da sind ja ganz viele bekannte Stoffe drin, wie Rumpelstilzchen, Rapunzel und so weiter, die dann auch die Gebrüder Grimm später festgehalten haben. Und natürlich hast du recht, wenn du sagst, ah, Garrone ist ein politischer Regisseur. Was hat ihn dann an Märchen interessiert? Und wenn man sich den Film so anschaut, dann könnte man sich doch wirklich überlegen, dass er Märchen auch realistisch aufladen wollte, ne? Nehmen wir die erste Geschichte, da geht es ja um eine Königin, die keine Kinder bekommen kann, und deshalb muss der Mann ins Meer hinabsteigen, Seeungeheuer erlegen. Und ich finde das ganz interessant, dann geht der König da eben in voller Montur ins Wasser und du siehst gar nichts. Es ist eigentlich nur trübe. Also die Leinwand wird eben nicht zur Projektionsfläche. Dann siehst du das Ungeheuer und das ist auch ganz toll. Aber du siehst nur so die Konturen, das ist ja schon ganz spannend. Und dadurch wird es noch monströser, dann stirbt der König, aber das Herz ist da und das klopft dann ganz realistisch auf dem Küchentisch, das Herz des Seeungeheuers. Und das hat dann so eine sachliche Nüchternheit, aber trotzdem eine Magie. Das fand ich ganz interessant, wie er das hinbekommen hat.
Und was ganz Surreales finde ich, wenn Selma Hayek dann, dass er die Königin in dieses Riesenherz so beißt, also das Blut dann so runtertropft. Also das sind schon, finde ich, sehr eindrucksvolle Bilder, die er da gefunden hat. Er ist ja auch ein sehr bildgewaltiger Regisseur. Anke, gilt das für die anderen Episoden auch? Es ist immer so eine Gefahr, nicht? Wenn man mehrere Geschichten erzählt, manche sind starker, andere schwächer.
Ja, die verknüpft die ja ganz galant und elegant miteinander, aber ich habe mich manchmal gefragt, was ist jetzt der Mehrwert? Also was hat der eine König, der eben der narzisstische König, der auf schöne Jungfrauen steht, mit dem naiven König aus dem anderen Königreich zu tun? Da habe ich keinen Mehrwert gesehen. Aber es gibt eben den Versuch, glaube ich, so ein bisschen das Märchen zu entfesseln. Märchen jenseits von Gut und Böse und von Moral zu erzählen. Das ist ja ganz spannend, aber dadurch, und ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, lässt er seine Figuren manchmal auch ein bisschen alleine mit der Gewalt, die ihnen dann doch zugefügt wird.
Also es sind in der Tat ja Geschichten von drei Königreichen, von drei Königen, Anke, und ich fand das schon interessant, dass es in diesem Film eben nicht das Typische gibt, so dieses Happy End, die Märchenglückseligkeit. Das sind schon sehr düstere Geschichten und sehr hoffnungslose Geschichten geradezu. Also es hat mich schon gefesselt.
Ja, aber trotzdem braucht man doch ein Referenzsystem. Ich meine, wenn du Pasolini nimmst, einen anderen Italiener, der dann mal die Geschichten aus 1001 genommen hat, der hat dann sozusagen die Sinnlichkeit, die Sexualität richtig ausgestellt. Und ich hatte das Gefühl, es gibt hier eigentlich kein Referenzsystem. Es heißt ja auch noch das Märchen der Märchen. Also dann erwartet man ja vielleicht keine Übermoral, aber irgendwas anderes, eine aktuelle Auslesung oder so. Das hatte der Film jetzt nicht, aber ich gebe dir recht, der hat einfach wunderbare Schauwerte immer wieder. Und der König, der diesen Floh dann mit einem Steak mästet, und der Floh wird immer dicker und fängt an zu grunzen. Ich meine, das ist schon ein tolles Fabelwesen.
Das Märchen der Märchen aus Italien ist jetzt zu sehen. Ich würde vielleicht sagen, Anke, so die Verbindung ist vielleicht so dieses Obsessive, also Könige, die verblendet sind durch eine Leidenschaft, die fehlgeleitet ist. So gibt's da schon so einen roten Faden, aber du hast natürlich völlig recht, das Wichtigste in diesem Film, das sind die Bilder, inszeniert von Matteo Garrone mit Schauspielern wie Sam Hayek, Vincent Cassel und John C. Reilly, die in diesem Film zu sehen sind. Anke, ich danke dir herzlich für diese kleine Märchenstunde.
Tschüss, lieber Knut, es war einmal die Anke.
Anni Felici, Barfuß durchs Leben, ist ein italienischer Film, der ihm die glücklichen Jahre beschreibt, wobei man überlegen könnte, ob der Titel ironisch gemeint ist, vielleicht auch nicht, das kann ich alles gleich bereden. Denn in diesem italienischen Film, der ihm eine ganz persönliche Geschichte erzählt, eine Kindheitsgeschichte eines sehr bekannten italienischen Regisseurs, nämlich Daniele Lucchetti, sind italienische Schauspieler zu sehen, sehr berühmte Leute, Kim Rossi Stewart und Michaela Ramazzotti, aber auch eine sehr berühmte deutsche Schauspielerin, die inzwischen ja tatsächlich auch ein international gefragter Star ist. Ich freue mich sehr, dass sie immer wieder bei uns ist, Martina. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo, freue mich auch sehr.
Also es ist schon so eine Dreiecksgeschichte und du bist in einem Schenkel sozusagen oder eine Spitze in so einem Dreieck und eine wichtige Figur, die ja eben dieses Ehepaar nicht auseinanderbringt, aber vielleicht auf eine andere Weise belebt. Aber bevor wir das alles bereden, auch diese sehr interessanten Konstellationen, im Vorspann steht so ganz groß so an dritter Stelle Martina Friederike Gedeck. Und da habe ich jetzt echt lange überlegt, Friederike, ist das jetzt dein internationaler Künstlername vielleicht, dass du das da mit reinnimmst?
Friederike ist mein zweiter Name, also mein ganz normaler zweiter Name, der im Pass steht. Und ich glaube, die Italiener wollten es besonders recht machen und haben sich gedacht, na, lieber sind wir genau, nicht, dass wir einen Fehler machen, und haben den zweiten Namen sozusagen mit reingesetzt. Das wusste ich nicht und ich bin sehr überrascht darüber gewesen, als ich dann in Italien, in Rom den Film gesehen habe und plötzlich sehe ich da, dass mein zweiter Name da mit drin, und ich habe selber den Namen gar nicht mehr wiedererkannt, weil es ist natürlich schon sehr umständlich. Friederike, auch gerade für die Italiener ist es sehr kompliziert. Also das war ein einmaliger kleiner Ausrutscher.
Okay. Es bleibt bei Martina Gedeck in diesem Film. Und ich habe die deutsche Fassung gesehen. Sprichst du da auch Italienisch?
Ich spreche Italienisch, ja.
Konntest du das schon vorher?
Ja, weißt du, ich habe schon mal einen Film dort gedreht. Ja. Und damit ich da ein bisschen mitkomme, was die so plaudern im Laufe des Tages und am Set, habe ich doch auch versucht, Italienisch zu lernen. Hatte eine Lehrerin, habe mich da ein bisschen reingearbeitet. Und ich liebe die Sprache wahnsinnig. Und jetzt für diesen Film war es notwendig. Der Regisseur wollte, dass ich jemand bin, der dort schon lange lebt und der fließend und ganz selbstverständlich Italienisch spricht, wenn auch mit einem kleinen Akzent, einem Deutschen, denn ich sollte ja eine Deutsche sein. Aber es war ihm ganz wichtig, dass ich fließend spreche, und das ist auch gelungen. Und da hat er mir sehr bei geholfen, indem er mich locker gemacht hat und ich mich nicht einkrampfen konnte mit der Angst, die Sprache nicht zu beherrschen, und das hat gut geklappt.
Also Helke heißt die, ne? Wobei die immer Elke sagen, die können ja keinen Haar
sagen. Ich glaube eben, ne? Sie meinen eigentlich, ich war jetzt gerade in Italien bei Ulrich Tukur und zu ihm sagen sie Hurike. Also Hurike heißt Ulrich und Helke soll Elke heißen, damit sie rüberrutschen können ins E.
Ah, ja, so richtig. Ja. Sag mal, jetzt würde ich aber wahnsinnig gerne mal einen Satz von dir italienisch hören, dass man mal so einen Eindruck bekommt, wie es im Original ist. Irgendwas, du kannst Gottes erzählen, was Willen, du willst.
Das habe ich vergessen. Ich kann nur noch meinen einzigen Satz, den ich noch kann, ist, den ich als Serafina in Rossini gesprochen habe. Ah, Signor Windisch, allora già pensato, la Lorelei.
Das klingt so wunderbar. Ist klar, da hast du es ja schon mal drauf gehabt.
Ja, logischerweise. Nein, das waren ja nur drei Sätze.
In dem Film jetzt sind sehr viel mehr Sätze. Es ist eben eine ganz spannende Figur, finde ich, die eben so für Freiheit steht und Unabhängigkeit. Aber wir sollten gleich die Konstellation mal beschreiben. Also erstmal dieses Ehepaar, das da im Mittelpunkt steht. Er ist ja so ein richtiger avantgardistischer Künstler, ne?
Das ist ganz toll. Das spielt in den 70er Jahren und das ist eigentlich die Kindheitsgeschichte, beziehungsweise die Geschichte der Eltern von Lucchetti. Mhm. Und er wollte einen Film über seine Mutter machen. Und seine Mutter war eine ganz konventionelle italienische Mama, die es aber doch geschafft hat, aus dieser Ehe auszubrechen. Er ist ein Macho, wie er im Buche steht, hat viele Frauen, viele Affären nebenher, ist ein avantgardistischer Künstler. Interessant übrigens, die ganze Szene dort, auch die kennt man ja auch aus Deutschland. Aber er ist eigentlich jemand, der keinen Erfolg hat. Und das quält ihn sehr. Und das ist für die Frau auch eine große Schwierigkeit. Und Und ich bin jemand, der dem das eigentlich nicht gefällt, dass er sie so von oben herab behandelt. Er möchte überhaupt, sie darf auf keinen Fall dabei sein, wenn er kreativ ist. Sie soll auf keine Vernissage kommen. Sie soll einfach überhaupt nichts mit der Kunst zu tun haben, sondern nur zu Hause sein und die Kinder machen. Und wenn er heimkommt, soll sie ihn bekochen. Naja, und ich bin eine Person, der das gar nicht so gut gefällt. Ich bin eine Kunsthändlerin. Ich kenne die beiden gut, also beziehungsweise ihn kenne ich gut, lerne sie dann kennen. Und ich schlage ihr dann vor, sie soll doch mal mit in die Ferien kommen mit den Kindern ohne ihren Ehemann, was in Italien unüblich war. Da hat man immer Ferien mit der gesamten Familie, auch mit der Großfamilie, mit den Schwiegermüttern und sonst was allem gemacht. Und sie schafft es tatsächlich und macht diesen Urlaub mit Helke. Und es gibt eine kleine Histoire d'amour, muss man sagen, zwischen den beiden Frauen, was natürlich sehr pikant und sehr spannend und lustig war.
Zumal man sich am Anfang auch wirklich erstmal wundert, dass diese Galeristin, von der man ja denkt, sie steht eigentlich auf der anderen Seite, sie steht auf der Seite des Mannes, auf dieser Kunstseite, diese Szene-Seite, dass sie von Anfang an sehr solidarisch ist zu dieser Frau. Das ist auch angenehm, finde ich, dass da sofort irgendwie eine Brücke da ist, ne, von Beginn an.
Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Sie nimmt einfach, ich glaube, deswegen wollte Lucchetti interessanterweise eine Deutsche, sie nimmt das nicht weiter ernst. Also sie nimmt diese Männer nicht ernst in ihrem Machismus. Und ohne, dass sie jetzt, sagen wir mal, eine kämpferische Feministin wäre, ist sie doch jemand, der sagt, also die Freiheit ist ein wichtiges Gut. Und man sollte, ich glaube, es macht ihr fast sowas wie Freude. Man hat das Gefühl, es ist was Verspieltes auch dabei, zu sagen, so das gucken wir jetzt mal. Das kann ja nicht angehen, dass er hier sich alle Privilegien rausnimmt und die Frau gar nichts weiß. Sie weiß ja auch nicht, dass sie betrogen wird und so weiter und so weiter. Und das ist ganz schön, dass sie sozusagen mit ihr ins Gespräch kommt und sie ein bisschen aus dieser Ecke rausholt und sie eigentlich dann so ein bisschen hineinführt in andere Gedanken und in andere Horizonte auch, einen Horizont eröffnet für sie.
Du hast ja schon angedeutet, es ist auch eine Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Frauen, wobei, das fand ich interessant, wir sind immerhin in den 70ern, also da ist das vielleicht noch gar nicht so selbstverständlich wie heute. Der Fakt, dass da zwei Frauen sich lieben, gar nicht so thematisiert wird, sondern es geht einfach darum, hier ist jetzt eben endlich auch mal eine Affäre für sie da. Also es geht gar nicht darum, ist es jetzt lesbisch oder nicht lesbisch, ich glaube, es wird sogar im Film mal gesagt, du sagst diesen Satz, man verliebt sich in einen Menschen und nicht in Mann oder Frau.
Das ist, das hat Lucchetti ganz toll gemacht. Es war ursprünglich war da viel mehr Augenmerk drauf. Also jetzt ist es fast en passant. Man stolpert eigentlich kaum drüber. Das hat er unheimlich gut gebaut, weil das Interessante ist, das hat er mir auch bei den Dreharbeiten gesagt. Er sagte, du, weißt du, du bist in diesen Dingen wie ein Mann. Die langweilt dich jetzt eigentlich schon. Also du hast sie jetzt irgendwie, kennst sie jetzt und jetzt bist du eigentlich froh, dass sie abreist, weil wir haben eine Abschiedsszene gespielt, wo sie fährt mit dem Bus weg, weil sie Angst hat, sich zu verlieben und so weiter und so weiter. Serena fährt weg und ich winke und Serena hat geweint und ich habe sentimental gewunken und dann hat Lucchetti gesagt, das finde ich alles langweilig und doof, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass du eigentlich sagst, endlich ist sie verschwunden, diese lamoyante, leicht sentimentale Person und so weiter. Also eher wie ein Mann da reagierst und das hat mir natürlich gut gefallen, das fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Gesagt, ich will jetzt hier nicht, aber tatsächlich verlieben sie sich danach dann, also sie merkt dann doch, dass sie sehr an sie denkt und es gibt am Schluss eine sehr schöne kleine Szene, es ist ja sowieso, sind ja sehr punktuelle Szenen, am Schluss diese Szene, wo sie eben sagt, warum können wir nicht zusammen bleiben, denn Serena hat sich tatsächlich in sie verliebt, obwohl sie es nicht wollte und auch dachte, dass es würde ihr eh nicht passieren. Aber diese Frau, und das ist auch in Wirklichkeit so gewesen, führt sie dann tatsächlich aus der Ehe raus.
Anni Felici, wir reden noch gleich weiter über diesen italienischen Film, vorher über Musik aus Italien, Adriano Celentano. Herrlich. Passt natürlich wunderbar. Super. Zu Gast bei uns ist Martina Gedeck. Sie spielt eine der Hauptrollen in dem Film Anni Felici, also Barfuß durchs Leben ist der deutsche Titel. Und wir haben noch gar nicht so richtig die Perspektive beschrieben in diesem Film. Es ist ja eigentlich einer der beiden Jungs, der da erzählt. Also der Regisseur selber eigentlich schaut zurück auf sein Leben als kleiner Junge. Und es gibt dann immer so eingeschnittene Super-8-Aufnahmen. Sind das eigentlich dann die Originale? Sind das echt oder sind die nachgedreht worden?
Die sind nachgedreht worden.
Ah ja, sie sind so echt Aufnahmen.
Ja, die haben wir dort auch alle gedreht. Und das war auch eigentlich mit der schönste Dreh. Wir haben immer diese Wild Tracks gemacht, wo wir eben alle sozusagen einfach da waren und gemacht haben, was man so macht. Die Kids sind rumgelaufen, haben gespielt und so weiter und das wurde immer aufgenommen und gefilmt. Man muss dazu sagen, Lucchetti hat tatsächlich Das finde ich auch sehr, sehr schön von seiner Großmutter oder von seinem Vater, nicht von seinem Vater, diese Kamera geschenkt bekommen. Mhm. Und weil er mit 8 Jahren doch mitbekommen hat, dass es kriselt in der Ehe der Eltern und er ihn ein bisschen da ablenken wollte. Und Lucchettis Laufbahn als Regisseur hat tatsächlich damit zu tun, dass er diese Super-8-Filme schon als Kind gedreht hat und Filme gebastelt hat. Also es ist tatsächlich wirklich autobiografisch.
Wie arbeitet man da, wenn man weiß, dass im Grunde genommen sehr, sehr vieles, was man da gerade als Schauspielerin fiktiv für sich erfindet, ja irgendwie doch auch mit Realität zu tun hat, also mit dem, was der Regisseur erlebt hat, dass es diese Figuren alle mal gab oder sogar noch gibt?
Die Arbeit mit ihm war so frei, wobei er beschrieben hat, dass es für ihn schwierig sei. Also er meinte, dass er viel angespannter sei und viel aufgeregter sei und so weiter. Es haben ihm Dinge teilweise überhaupt nicht gefallen von der Hauptdarstellerin, die fantastisch und brillant gespielt hat, gerade in unserer Schlussszene. War gar nicht zufrieden mit dem, was sie machte. Und später sagte er dann, kam er zu mir und sagte, das ist alles toll, was sie gespielt hat. Ich weiß gar nicht, was ich hatte. Also es ist sehr interessant, dass es für ihn tatsächlich nicht ganz einfach war, weil es doch sehr emotional war und sehr gebunden an seine Kindheit. Mhm. Aber gespürt habe ich davon nichts. Ich muss dir sagen, dass die Dreharbeiten mit das Schönste waren, was ich erlebt habe. Natürlich, weil diese Freiheit da war. Das war sehr lustig. Die Italiener waren alle wahnsinnig froh, dass sie mit ihm arbeiten konnten, dass sie überhaupt Arbeit hatten. Das Team war im Gegensatz zu hier in Deutschland doch, waren viele ältere Leute dabei. Gerade im Gewerk Kamera, im Bereich Kamera waren viele, viele erfahrene Leute dabei. Und das Team war wirklich unheimlich gut und unheimlich gemischt und sehr groß und es ging sehr lebendig zu und das war eine große Lebensfreude spürbar und das merkt man dem Film auch an.
Finde ich auch, weil du es gerade sagst, nicht, also zum Beispiel hat ja der Kim Rossi Stewart da Auftritte, der tobt natürlich auch als Künstler, also jähzornig. Das ist dann wirklich italienisches Kino reinsten Wasser. Das würde man in Deutschland wahrscheinlich kaum einen Schauspieler irgendwie auch zubilligen, so zu spielen. Also man spürt schon, es ist eine andere Arbeitsweise, ein anderes Spielen auch.
Richtig, es ist ein anderes Spiel. Die Italiener sind sowieso sehr temperamentvoll in ihren Gefühlsausbrüchen. Er hat auch versucht, diese Figur zu erwischen. Wir haben damals tatsächlich im alten Atelier des Vaters auch probiert und das ist also, von daher war auch bei ihm eine leichte Anspannung spürbar, ob er die Figur erwischt, aber das in Italien ist das alles möglich und erlaubt irgendwie, das funktioniert innerhalb der Sprache absolut und auch sie, die Kleine ist ja, die Serena ist ja eine sehr, sehr emotionale Person und da kracht schon mal so richtig, wie man sich das vorstellt, wie man das auch aus den alten Filmen, für mich ist es so interessant, dass man ja 70er Jahre Filme aus Italien viele kennt und dass das hier nun doch trotz allem nochmal eine andere Perspektive ist und anders aussieht, aber man fühlt sich in vielen Dingen auch erinnert.
Auch wenn das ganz heftige Konflikte sind, die Jungs da und auch Laien sind ja 2 Jungs, nicht? Also da zerbricht eine Familie vor ihren Augen, heißt der Film Die glücklichen Jahre und es ist trotz alledem, ich habe es so empfunden, Martina, auch eine Liebeserklärung an diese ja schwierigen Eltern.
Ja, eine Liebeserklärung an die Eltern und eine Liebeserklärung an die Zeit. Diese Freiheit, ich habe das selbst oft erlebt in dem Alter mit 8 Jahren, 9 Jahren, diese Sommerurlaube, die sind was ganz Spezielles für das Kind, weil er hat ja auch seinen ersten Kuss dort, der kleine Junge. Und Serena hat ihren ersten, ja auch, sagen wir mal jetzt, ungewöhnlichen Kuss im Sinne einer Affäre, was sie sich nie erlaubt hätte. Also alle so die Grenzen zerbrechen und das ist eigentlich, das ist dieser Eros, der da in der Luft schwingt, das ist das große, große Glücksgefühl, was man im Sommer als Kind eben hat, dass da was mitschwingt, wo man noch nicht genau weiß, was es ist, aber man spürt es, es gibt so eine Ahnung, es ist heiß und die Menschen sind alle ein bisschen aufgeregt und durcheinander und man darf lange aufbleiben und es finden die seltsamsten Dinge statt und es werden Feste gefeiert und so weiter und das ist eben diese erotische, erste erotische Zeit, die man erlebt als Kind, glaube ich. Und die einfach da ist und die Eltern kümmern sich nicht um einen. Das ist natürlich das Beste daran. Also das schwingt da natürlich mit und deswegen hat der Film eine große Leichtigkeit und was ganz Lebendiges und Freies eben auch, trotz aller Schwierigkeiten. Die sind fast wie, gar nicht so wichtig.
Die werden so miterzählt.
Genau.
Noch eine Frage so zu deiner Karriere derzeit. Also ein italienischer Film, es gab auch andere internationale Produktionen. Hast du da mehr Angebote? Also ich denke mal, es ging mit Leben der anderen wahrscheinlich so los, ne? Dass man sich so international wahrgenommen hat?
Also in Italien ist es interessant, da fing es eigentlich mit dem mit Bella Marta an, weil ich dort mit Sergio Castellitto gedreht habe und Castellitto mich dann quasi ins Land geholt hat, damit ich seine deutsche Frau spiele. Also diese Verbindung kommt durch Bella Marta. Und die Italiener kannten den Film und so weiter. Viele haben den Film gesehen, Das Leben der Anderen. Sowieso das Internationale kommt durchs Leben der Anderen. Das ist ganz bestimmt so. Den haben zumindest alle gesehen. Wobei viele auch andere Filme gesehen haben. Also zum Beispiel Bader Meinhof-Komplex ist auch ein sehr bekannter Film im Ausland. Das ist eine sehr schöne, für mich eine wunderbare Sache, dass ich da so viel anderes kennenlerne und in anderen Sprachen spielen darf und auch eine andere Person sein darf, ein Stück weit bin ich das dann ja auch.
Das ist eben das Privileg des Schauspielers, der Schauspielerin. Bedanke mich sehr herzlich, Martina Gedeck war bei uns. Sie ist jetzt zu sehen in dem Film Anni Felici, Barfuß durchs Leben. Wirklich eine sommerlich leichte Geschichte, die sehr ernsthafte Themen verhandelt. Im Kern geht es eigentlich darum, das Verhältnis von Freiheit und Verantwortung nicht. Wie frei kann man sein, wenn man dann letztlich auch wieder Verantwortung zum Beispiel für Kinder hat? All das wird aber eben mit leichter Hand erzählt von Daniele Lucchetti. Bedanke mich sehr herzlich. Schön, dass du bei uns warst, Martina.
Vielen Dank auch.
Es gibt ja so im Dokumentarfilm beglückende Augenblicke, die kommen gar nicht so oft, wie man vielleicht denkt. Nämlich, dass man das Gefühl hat, wenn man so einen Film sieht, man sieht dem Leben tatsächlich bei der Arbeit zu. Also man ist dabei, man wird Teil der Lebensgeschichte der Leute. Man sieht auch nicht etwas, was jetzt groß aufbereitet wird, sondern man ist eben dabei und hat einen unmittelbaren Zugang zu den Menschen. Auch sowas muss sehr künstlich hergestellt werden. Aber dass es dann eben so funktioniert, liegt nicht zuletzt an den Protagonisten selbst, die man sich auswählt, an der starken Geschichte und an dem Zugang des Regisseurs. All das trifft zu auf den Film Lachaim auf das Leben. Ist ein Film, der auch schon in Berlin zu sehen war, nämlich beim Jüdischen Filmfestival. Jetzt ist er richtig im Kino angelaufen, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass Lachaim, also Chaim, bei uns ist. Also der Mann, der seinen Namen für diesen Film auch hergegeben hat, aber eben auch seine Lebensgeschichte da miterzählt. Wir sind also dabei und können alles eigentlich über dein Leben da erfahren. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns jetzt schon ewig. Und damit erstmal hallo und ganz herzlich willkommen, Chaim Lubelski. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo, hallo.
Und natürlich ist der Mann da, der mit eurem Leben, also mit dem Leben deiner Mutter und mit dir schon sehr lange beschäftigt ist. Es gab erstmal einen Kurzfilm, auch einen preisgekrönten und dann eben jetzt diesen großen, ausgewachsenen, abendfüllenden Dokumentarfilm. Herzlich willkommen, Elkan Spiller, der diesen Film gemacht hat. Hallo.
Hallo.
Und Elkan, erstmal die Frage an dich, wenn man so viel Lebenszeit in so eine Geschichte hineinpackt, also so lange sich damit beschäftigt, erst der Kurzfilm, dann eben dieser lange Film, die Lebensgeschichte einer Holocaust-Überlebenden und des Sohnes, die beide auf engstem Raum zusammenleben, dann muss es einem schon sehr, sehr nahe gehen, auch sehr persönlich sein. Ich glaube, in deinem Fall ist es auch so, dass es einen sehr starken persönlichen Antrieb gab.
Also ich kenne Chaim schon mein ganzes Leben, ist mein Cousin, mein Vater, war der Bruder seiner Mutter und der war auch im Konzentrationslager und so gesehen ist es auch meine Geschichte, deswegen ist es eine sehr persönliche Geschichte und ich habe 100 Stunden Material und man sieht ja 1,5 Stunden nur und ich habe genau die Sätze oder die Szenen rausgenommen, wo Chaim mir aus dem Herzen spricht, also im Grunde mein Sprachrohr ist und deswegen ist auch der Zuschauer so nah an dem Film dran, weil wir uns nah sind und es gibt keine journalistische Distanz.
Mhm. Du hast ja erstmal, das will man deutlich sagen, ein ziemlich wildes Leben geführt. Also wenn ich so, wir erfahren doch da von deiner Biografie, da war richtig was los. Correct, vielleicht mal so correct. Ein paar Stationen, so was so passiert ist.
Die Stationen sind so multiple, dass ich mich momentan nicht an die erste oder die fünfte erinnern kann. Aber der Film bezieht sich eigentlich mehr auf die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter. Weniger auf mich selber, vielleicht indirekt. Vielleicht, aber für mich ist das Wichtigste und war meine Mutter. Und wenn die wichtigen Szenen für mich in dem Film sind nicht ich, sondern eigentlich nur meine Mutter.
Du, das ist völlig richtig. Das Verhältnis steht im Mittelpunkt. Aber ich finde es schon wichtig, dass wir verstehen, dass du im Vorher ein sehr freier Mensch warst. Und du hast auch verrückte Sachen gemacht. Du warst ein Hippie, du warst auch ein Dealer und so weiter und so fort. Und dann aber gehst du zu deiner alten Mutter, Holocaust-Überlebende, und kümmerst dich total rührend um sie. Eigentlich sind das zwei Leben. Das ist ein Bruch.
Das mag schizophren erscheinen, aber seit meiner Kindheit war die Bindung zu meinen Eltern enorm. Auch die sich also, auch wenn ich nicht da war, wenn meine Eltern mich brauchten, mein Vater war immer krank, da kam ich zurück, ist egal wo. Und ich hätte heiraten können, aber meine Eltern waren mir wichtiger.
Das ist eben der sehr anrührende Aspekt, finde ich, dieses Films. Also die beiden zusammen zu sehen und zu sehen, wie rührend er sich um seine inzwischen ja gestorbene Mutter kümmert. Egan, wie hast du das empfunden, dieses Verhältnis? Ist das eine Pflichterfüllung? Woher kommt das plötzlich, dass er das so innig tut?
Also ich habe gar nicht analysiert oder das versucht zu bewerten, sondern ich habe einfach erstmal nur das aufgenommen, wie es ist, weil ich habe das ja auch all die Jahre vorher erlebt. Das ist ja nicht nur die Mutter, es ist auch der Vater und schon als Kind andere Menschen. Also das ist einfach Chaims Art, dass er sich um Menschen kümmert, dass er ein Herz hat, dass er immer sich einsetzt. Ja. Und diese gleiche Natürlichkeit in Hingabe hat er eben auch seiner Mutter gegeben.
Und er ist gleichzeitig auch wieder ein Glücksfall, finde ich, für einen Dokumentarfilm, so ein Lebensphilosoph. Also man hört ja auch im Film gerne zu. Auch wenn du Auto fährst, erzählst du irgendwie, wie du das Leben so siehst. Woher kommt das? Bist du jemand, der wirklich lange nachdenkt über bestimmte
Dinge? Ja, das kommt, das ist eine Grundeinstellung, die ich wahrscheinlich unbewusst von meinen Eltern übernommen habe. Ich glaube, die Liebe, die ich, oder diese Zusammengehörigkeit bis zum bitteren Ende, die ich für meine Eltern empfunden habe, ich glaube, das ist wahr reziprokal. Meine Eltern waren zu mir, also ich war für sie nach dem Krieg, ich war der Erste und ich war die größte Hoffnung. Ich konnte die Hoffnung natürlich nicht erfüllen. Ich war immer auf der Flucht vor mir selber, vor dem Unglück, vor der Vergangenheit. Ich habe mich in Schachspielen verlegt, dann habe ich mich in den Drogenrausch verlegt und ich habe alles versucht, aber ich bin zu dem Schluss leider gekommen, dass außer den Eltern eigentlich keiner dir so eine Liebe schenken kann, die bis ans Ende deines Lebens hält.
Was immer total interessant ist, ist ja diese Frage, es ist ja auch ein Film, wir haben es ja gerade gehört, über die berühmte zweite Generation mit all den Befrachtungen. Wir wissen, wie schwierig das oft ist für die zweite Generation, ja selbst die dritte noch. Haben wir jetzt hier mal so ein Gegenbeispiel, dass es hier also sozusagen nicht zu einer seelischen Belastung geworden ist, sondern eben zu einer ganz innigen Beziehung?
Natürlich ist auch ein Aspekt, dass man, wenn man mitbekommen hat, was die Eltern alles durchgemacht haben und der Vater schwer krank ist, wie in dem Fall von Chaim, durch das KZ, ja, und immer im Krankenhaus, dann will man den Eltern, wenn man nicht gerade kalt ist, natürlich das Leben so erträglich wie möglich machen und das Leben, Chaims Aufgabe war eben das Leben, so lange am Leben zu erhalten wie möglich. Der Unterschied ist nur, was man eben vielleicht noch nicht so gesehen hat, dass der Chaim eben nicht ein Opfer ist und nicht jammert und nicht anklagt und auch keinen Hass hat. Und deswegen wird es jetzt nicht so diesem typischen Heavy-Holocaust-Film. Es ist im Grunde überhaupt kein Holocaust-Film. Es ist ein Film über zwei besondere Menschen, die gezeichnet sind vom Krieg. Das ist in dem Fall der Holocaust. Aber gerade durch die menschliche Art von Chaim bringt man das auf ein universelles Niveau. Und gleichzeitig ist das eine Inspiration, wie man damit umgeht, nämlich dass man nicht jammern, sich darüber beklagt, sondern das mit Freude und Liebe macht.
Du hast völlig recht, also es ist ja auch ein universeller Film. Wir sind übrigens in Antwerpen, haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Nee, da ist also euer Wohnsitz gewesen. Aber was mich dann schon trotzdem im Film immer wieder sehr berührt hat und auch sehr betroffen gemacht hat, ist eben doch, wie tief die Wunden sitzen. Also sie kann eigentlich, deine Mutter dann im hohen Alter, nicht reden über die Vergangenheit, ohne dass sie weint. Und ich finde das schon auch ganz wichtig, trotzdem nochmal zu zeigen, dass so ein Leiden eben nicht vergeht. Es ist ein universeller Film, trotzdem eine. Auch das ist wichtig, das nochmal mitzuerzählen, wie es weiter wird.
Es geht nicht, also es ist schon, ich kann ja nur das erzählen, wo ich auch selber was zu sagen habe. Das ist in dem Fall der Holocaust. Aber man kann es auch auf alle anderen übertragen. Nur da sieht man ganz konkret, schau mal, was der Holocaust gemacht hat. Was auch noch wichtig ist, es geht hier nicht, weil die Leute sagen, lass mal die Vergangenheit ruhen. Es geht hier nicht um irgendwie die Vergangenheit. Es geht darum, was ein Krieg, der 70 Jahre zu Ende ist, wie der immer noch das Leben hier und heute beeinflusst und eine Frau mit 90 immer noch nicht die Wunden geheilt sind und die Nachkommen bis zur dritten Generation sogar oft immer noch das Leid mittragen müssen.
Und genau davon erzählt der Film auf eben so persönlicher und anrührende Weise. Noch eine letzte Frage, Chaim, wie geht's dir heute? Also es war ja auch eine Lebensaufgabe für dich, dich um deine Mutter zu kümmern. Das hast du ja auch beschrieben. Deine Mutter lebt nicht mehr. Also was machst du heute und wie geht's dir heute?
Ich glaube, ich hatte im Film mal gesagt, sollte meine Mutter nicht mehr da sein, dann würde ich den Sinn im Leben verlieren. Und was auch stimmt, ja. Obwohl, ich mache weiter, aber ich finde keine Kompensation für den, und werde es nicht finden und suche es auch nicht, für den Verlust meiner Mutter. Aber es ist nicht so, ich war zuerst für meinen Vater da. Mein Vater war der schwerkranke und nicht meine Mutter. Ja. Aber nachdem kümmerte ich mich um meine Mutter. Aber nicht, dass ich meinen Vater weniger lieb hatte als meine Mutter.
Auf jeden Fall lernen wir diese Frau jetzt kennen. Übrigens eine ganz lebendige, sehr heitere, sehr warmherzige Frau. Also schön, dass sie so bewahrt ist in diesem Film, dass wir sie sehen können. Aber schön immer, dass wir auch Chaim Lubelski sehen können in diesem Film.
sind, der auf engstem Raum eigentlich im Wesentlichen ja eben mit diesen beiden Menschen große Weltgeschichte erzählt und das im Bericht und zeigt, was diese Geschichte mit den Menschen macht. Das Lachheim auf das Leben heißt der Film ja nicht zufällig, also auch ein Toast auf das Leben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Chaim Dubelsky, der bei uns war, und bei Elkan Spiller. Vielen Dank euch beiden. Der Film ist in 3 Berliner Kinos zu sehen, im Babylon Mitte, im Krokodil und im Sputnik. Lachheim auf das Leben. Danke euch.
Danke dir.
Wir haben bereits gesprochen über den Film Lachheim, das Leben. Es lebe das Leben, der beim Jüdischen Filmfest gelaufen ist, jetzt im Kino ist. Wir reden jetzt über einen weiteren Film, der beim Jüdischen Filmfest in diesem Jahr für großes Aufsehen gesorgt hat, uns alle sehr beschäftigt hat und gar nicht mehr losgelassen hat und der jetzt auch zum Glück im Kino zu sehen ist, Treffpunkt Erasmus. Dieser Film erzählt die Geschichte eines Mannes, den im Osten wirklich jeder kennt. Also es gibt niemanden, der im Osten aufgewachsen ist, der nicht mindestens ein Buch von ihm in der Hand hatte. Er hat 800 Bücher gestaltet, er war ein begnadeter Grafiker, sicherlich einer der besten überhaupt, die es jemals in Deutschland gab. Er hat einen unverkennbaren Stil gehabt und trotzdem hat er diesen Stil für jedes Buch neu erfunden und neu gestaltet. Die Rede ist von Werner Klemke, natürlich auch sein Magazin Kater. Also alle 4 Wochen haben wir ihm gesucht, diesen kleinen Kater, den er versteckt hat auf dem Titelblatt. Er war ein ganz großer Künstler, den ich immer sehr bewundert habe. Durch den Film habe ich plötzlich noch eine ganz neue Seite an ihm entdeckt, eine Geschichte, die eigentlich unglaublich ist. Und ich sage das mal ganz ungeschützt, wenn ein Drehbuchautor sowas schreiben würde, würde ich als Produzent ihn wegschicken und sagen, es ist einfach mal gedacht, das kann so überhaupt nicht sein. Lassen wir mal lieber. Aber es ist eine wahre Geschichte, eine Geschichte, die in diesem Dokumentarfilm sehr ergreifend erzählt wird. Und ich freue mich sehr, dass die Frau da ist, die nicht nur diesen Film gedreht hat, sondern die diese Geschichte eben auch entdeckt hat. Und zwar durch einen großen Zufall. Wir reden da gleich drüber. Erstmal ganz herzlich willkommen. Annette Bezalel ist bei uns aus Holland. Willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke.
Und ich freue mich sehr, dass du einen Mann mitgebracht hast, der selbst übrigens ein sehr erfahrener und erfolgreicher Filmemacher ist. Sein Film über das MFS, das Ministerium, gehört zu den Standardwerken eigentlich über diese Zeit. Er ist Filmemacher, aber er ist immer auch der Sohn von Werner Klemke. Deshalb sehen wir ihn in deinem Film eben auch als ganz wichtigen Zeugen. Christian Klemke ist bei uns. Herzlich willkommen, Christian.
Dankeschön.
Jetzt sollten wir aber erstmal diese Geschichte kurz erklären, soweit wie es überhaupt geht. Also dieses Ungeheuerliche, du bist die Frau eines Kantors in Holland und hast da die Akten dir angeschaut und worauf bist du da gestoßen?
150 Jahre Geschichte von der jüdischen Gemeinde in diese ganze Region. Nicht nur das kleine Städtchen, wo ich wohne, Büssum, 20 Kilometer Osten von Amsterdam, aber von die ganze Gegend. Was uns gleich auffällte, war, dass die ganze Zeit des Krieges da war. Die Korrespondenz, die Briefe, die Dokumente, Fotos und so weiter. Und dann sind wir gestößt auf, dass es eine Untergrundbewegung gab dort in die Gegend. Sie sagen über sich selbst, wir waren ein militante Gemeinde. Wir haben Nein gesagt. Und dann fand ich zwischen all diesen Briefen einen Brief, der sagte, dass Werner Klemke und Johannes Gerhardt mitgearbeitet haben, um die Leute zu helfen, ihre Identität zu ändern.
Also er hat Pässe gefälscht, er hat auch Essenmarken gefälscht, überlebenswichtig war das. Und wenn ich das richtig verstanden habe, in deinem Film etwa 300 Menschen, 300 Juden haben dadurch mindestens überlebt.
Ja, nicht direkt und waren nicht nur Juden. Politische Dissidenten, auch Kommunisten, waren junge Männer, die nicht in Zwangarbeit wollten, in Deutschland gehen. Es war noch viel mehr als das.
Also eine lebensgefährliche Arbeit, die er gemacht hat als deutscher Wehrmachtssoldat. Er war da als Besatzer eben in Holland. Und ihr habt nach dem Krieg immer wieder, das kann man im Film schön sehen, Christian, Pakete bekommen aus den Niederlanden mit schönen Sachen aus dem Westen eben. Habt euch auch gewundert, dass da so eine enge Beziehung herrscht. Aber wusstet ihr, dass euer Vater wirklich unter Lebensgefahr Widerstand geleistet hat?
Da waren wir ja noch klein in dieser ersten Nachkriegszeit. Dann, als man so langsam bewusst wurde, da hat man schon gefragt. Aber es war eben nicht so, dass man die ganze Wahrheit kann, sondern es war ein ganz kleiner Teil, den man dann erfahren hat. Eigentlich ist es so, dass man die Zeit, die mein Vater in Holland verbracht hat als deutscher Wehrmachtssoldat, war eigentlich mehr davon, oder er hat mehr davon erzählt, dass er da eine Freundschaft hatte. Was die Pakete betrifft, also die haben wir natürlich nicht mitgekriegt, dazu waren wir viel zu klein, als dass wir wussten, wann ein Westpaket kommt. Das muss so bis in die frühen 50er Jahre gewesen sein. Ging auch ein eigenes Leben los. Aber diese ersten Jahre nach dem Krieg, das muss der Familie sehr geholfen haben.
Das war ihm auch die Dankbarkeit der Menschen, die ihm ihr Leben verdanken. Annette, du hast jetzt wahnsinnig viel Material, hast mit vielen Leuten gesprochen. Es gibt sehr interessantes Dokumentarmaterial. Wie würdest du den Weg beschreiben? Wie hast du diesen Film gestaltet? Denn er hat ja bei aller Schwere des Themas auch eine Heiterkeit und eine Leichtigkeit.
Ja, wir haben eigentlich Werner auf dem Grab, aus dem Grab geholt. Und Santiago Cisma, der Schauspieler, hat seine Texte, wir haben Texte von Werner Klemke gefunden und Artikeln und ein bisschen Fiktion gemacht. Und da haben wir es in Form von einem Tagesbuch, Kriegstagesbuch, wie er das wirklich gemacht hat, haben seine Zeichnungen genommen von dieser Zeit, die keiner kennt, und die zu Animationen gemacht. Und so dreht das durch diese Geschichte von einem Teil nacheinander wie eine Geschichte, wie ein Märchen, das er einen seiner Kinder, und wir sind alle seine Kinder, erzählt.
Also er ist der Erzähler seines eigenen Lebens in deinem Film.
Genau.
Annette, du bist eben auf diese Fakten gestoßen in den Akten. Für dich war der Name, anders als für uns, Werner Klemke, ja überhaupt gar kein Begriff. Wie kam das überhaupt, dass du dann losgezogen bist? Du bist ja Filmemacherin, aber trotzdem ist das ja erstmal ein Thema, das hat sich für dich ja gar nicht aufgedrängt. Warum bist du da so dran geblieben und wolltest unbedingt wissen, was ist passiert, und hast dann eine sehr lange Recherche angetreten?
Ich habe mich ein bisschen verliebt in Werner. Mhm. Ja, das ist so eine große Persönlichkeit, so ein wunderbarer Mensch. Das ist wirklich
viel Humor auch.
Viel Humor, intelligenter Humor. Sehr. Man soll oft suchen nach die kleinen Details, die Subtilität in seinem Humor. Aber ich habe alle seine Interviews abgehört und gesehen und gelesen, in allen Artikeln gelesen. Und das war ja in Jiddisch, sagt man, ein wirklich Mensch. Auch Deutsch war, aber Mensch in Jiddisch, das heißt ja ein sehr, sehr Mensch mit Integrität. Ja. Sein Mut war so stille Mut.
Das große Rätsel bleibt ja nach wie vor, und da gibt es verschiedene Erklärungen auch im Film, warum er darüber nicht gesprochen hat. Also er hätte allen Grund gehabt, darauf wirklich sehr stolz zu sein, und es hätte die Menschen auch, glaube ich, gefreut, das zu erfahren, dass es so etwas gab. Hast du eine Erklärung dafür? Warum hat er geschwiegen?
Wir haben ja alle nur Spekulationen. Ne? Die erste, die mir immer einfällt, ist, man kann nach der Devise leben, tue Gutes und rede drüber. Man kann auch das geben, man kann auch was Gutes tun und nicht drüber reden. Eine weitere ist, die mir so im Nachhinein politisch einfällt, dann dachte ich mir, ja, also das war eine Westverbindung, die er hatte. Und die hat er auch noch nach dem Krieg gehabt. Und das war zumindest in den ersten 5, 6, 7, 8 Jahren nach dem Krieg nicht gerade in Ostdeutschland günstig, sowas an die große Glocke zu hängen. Ich weiß ja nicht, wem es doch gesagt hast. Uns Kindern, wie als wir noch klein waren, wurde das nicht gesagt. Als wir dann größer wurden, da hat er ja schon seinen eigenen Weg gehabt. Da war er schon Werner Klemke, Professor Werner Klemke, so. Und die haben ihn also Herr Professor angesprochen. Das war plötzlich was anderes.
Siehst du ihn jetzt mit anderen Augen?
Ja, also das schon. Das auf jeden Fall. Ich war wirklich überrascht. Annette kam immer wieder mit irgendwelchen E-Mails. Da ist schon wieder was. Wir sind immer aus allen Wolken gefallen, weil das ist ja die holländische Seite, die sie gefunden hat. Die liegt ja nicht hier in Deutschland, sondern das sind ja die Briefe, die von hier nach Holland gingen. Das sind die Dokumente, die da lagen. Also die waren uns völlig unbekannt. Und das war schon, sagen wir mal, eine Überraschung.
Eine letzte Frage noch an dich. Was erhoffst du dir von dem Film, der ja sehr komplex ist? Du erzählst ja nicht nur das Leben von Werner Klemke, sondern viel auch über die Besatzungszeit in Holland, wie die Menschen sich da verhalten haben. Ist auch ein Blick auf die DDR übrigens, nicht auf die Nachkriegszeit. Also was ist so deine Hoffnung?
Dass es eine Renaissance für sein Werk kommen wird und nicht nur hier in die neue Bundesländer. Und das fand ich ganz beschämend, dass im Westen, wo ich den Film auch präsentiert habe, Werner Klemke, DDR, und interessiert mich nicht. Ich fand das schrecklich. Und ich hoffe wirklich, dass wir den Film sehen werden und sein Werk wieder entdecken werden.
Ein großer Künstler, Werner Klemke. Ein Film gibt es jetzt, der eine ganz neue Seite von ihm erzählt. Treffpunkt Erasmus. Wir verraten jetzt auch gar nicht, warum der Film diesen merkwürdigen Titel hat. Das ist durchaus sehr, sehr spannend, das im Film zu verstehen. Bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Christian Klemke, beim Sohn, der ein wichtiger Protagonist in diesem Film ist, und natürlich bei der Schöpferin. Auch, dass du diese Geschichte ausgegraben hast. Dafür ganz herzlichen Dank. Annette Bezalel, dir herzlichen Dank. Und ich sage nochmal ganz klar, ich habe ihn als Künstler immer bewundert. Jetzt bewundere ich auch den Menschen, Werner Klemke. Vielen Dank euch. Ihn schon zum dritten Mal findet es jetzt statt, das Festival der Festivals in Berlin. Also ist eine sehr erfolgreiche Reihe inzwischen geworden, nämlich die Zusammenführung von etwa 50 Festivals. So viel sind es in Berlin, wenn man es mal hochrechnet, und wenn man noch die ganzen Filmreihen dazu nimmt, Retrospektiven, was es nicht alles gibt, kommt man auf eine noch höhere Zahl. Also wir sollten eigentlich jeden Tag dankbar sein, niederknien und uns freuen, dass es eine solche Stadt gibt wie Berlin mit einer so wahnsinnig differenzierten Film- und Festivalszene. Und es ist eben sehr schön, dass man da nicht in harter Konkurrenz nur steht, sondern dass man sagt, okay, wir feiern gemeinsam.
gemeinsam. Die drei Gäste, die jetzt hier sind, die machen sich dann sofort auch auf den Weg zum Ostkreuz, zum Zukunft. Dort findet nämlich dieses Festival der Festivals statt oder die lange Nacht der Berliner Filmfestivals. Ganz herzlich willkommen, Anna Leonenko. Schön, dass du da bist. Hallo.
Danke, hallo.
Kennen wir natürlich auch als eine der Macherinnen der russischen Filmwoche. Dann eben auch von Festival auch schon bei uns ein Stammgast, Thomas Zande Giacomo. Hallo, Thomas.
Hallo.
Und einen neuen gibt's in diesem Kreis. Also jemand, der dazugestoßen ist mit Coffee. Würde man jetzt nicht sofort drauf kommen, aber es ist tatsächlich das Festival mit Kunst aus einem Land, wo es tatsächlich nach wie vor in Europa den allerbesten Kaffee gibt. Also insofern ist die Assoziation gar nicht so schlecht, nämlich Italien, Dominik Calzone. Hallo Dominik.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und vielleicht erstmal ihr beide, also als Macher und Macherin eben dieses Festes und Treffens. Ist es jetzt schwer inzwischen geworden beim dritten Mal? Ihr müsst da schon eine Auswahl treffen. Ich glaube, 20 sind vertreten. Also alle können da nicht mitmachen. Okay. Gibt es da denn doch ein Hauen und Stechen?
Also Hauen und Stechen nicht. Also die Festivals selbst entscheiden das auch, ob sie mitmachen können, ob sie genügend Manpower haben, da mitzumachen. Aber trotzdem freuen wir uns natürlich immer über Neuzugänge. Mhm. Wir haben auch Neuzugänge dieses Mal wieder. Und das wird auch sehr spannend.
Was gibt's denn außer Coffee, da kommen wir noch drauf, noch so für Neuzugänge?
Also wir haben Neuzugang ist Jean Renale zum Beispiel. Das ist ein Genrefilmfestival, das also jetzt in Deutschland das Genre-Kino vorstellt. Und dann haben wir noch Webfest, die sich mit Webserien beschäftigen. Das wird wahrscheinlich in Zukunft eine sehr große Sache sein, wenn man die ganzen Internetportale jetzt mal betrachtet.
Anna, was ist das für ein Wahnsinn? Also Berlin mit dieser wahnsinnigen Landschaft, mit so vielen Festivals, wie funktioniert das überhaupt? Du machst ja selbst eben Festival und weißt, wie schwer das ist. Wieso funktioniert das, dass wir da über 50 haben?
Also ich glaube, Berlin ist einfach so eine Stadt, wo einfach sehr viele kreative, künstlerische Leute da sind und sie sollen ja alle irgendwas machen. Klar, ja? Und warum nicht der Film? Weil Berlin ist nämlich auch Hauptstadt der Films sozusagen in Deutschland. Und hier gibt es auch sehr viele Leute aus der ganzen Welt. Wir machen russische Filmwoche, aber wir haben in unserem Festival, in unserem Netzwerk auch französische Filmwoche, spanische, neu auch italienische und brasilianische und alle möglichen. Übrigens, ich glaube, 2/3 unserer Mitglieder eben die Macher des Festivals aus verschiedenen Ecken der Erde. Also alle möglichen. Von Australien bis zu Amerika.
Down Under ist auch bald wieder, ne? Das australische Filmfest findet demnächst statt. Coffee ist erst im nächsten Sommer, also ihr habt noch etwas Zeit, das alles vorzubereiten, aber erstmal ein Wort zu diesem Titel. Coffee, ist das eine Abkürzung oder ist das ein Hinweis eben auf den guten Kaffee?
Ja, das ist also ein Wortspiel, aber ursprünglich stammt es aus Italien. Also 2004 wurde das erste Mal in Angri veranstaltet, ein kleines Städtchen in der Nähe von Neapel. Und vor 2014 war ein Freund da, der Gründer von dem Festival ist hier in Berlin und hat gesagt, lass uns das auch hier in Berlin machen. Und genau, da haben wir gesagt, dann machen wir hier auch das Festival, aber wir nehmen sozusagen Film als Basis, weil der Film ist ja die Kombination von allen Künsten und deswegen erweitern wir das, also neben Film auch noch andere Künste wie Musik, Theater und so weiter.
Also ein italienisches Festival wird sein. Du bist selbst auch Filmemacher. Wir haben ja doch hin und wieder italienische Filme im Kino. So ist es nicht, ja. Gerade in dieser Woche. Wir haben in dieser Sendung übrigens 2 italienische Filme. Wie sieht's denn bei eurer Auswahl dann aus? Also versucht ihr dann auch die großen Sachen zu bekommen oder eben vielleicht doch eher so Geheimtipps?
Also jetzt die letzten 2 Jahre haben wir eine Art Call for Entry gemacht. Das bedeutet also, dass wir Leute aufgerufen haben, ihre Filme uns zu senden und haben daraus eine Auswahl gemacht. Und zusätzlich natürlich auch noch andere Künstler und Filmemacher angefragt, ihre Filme zu senden. Und ja, jetzt wollen wir natürlich immer weiter auch Erfahrung sammeln und immer mehr auch natürlich größere Filme einladen. Genau, das ist auch so ein bisschen so eine Reise, das ganze Festival, weil wir sind ein ganz internationales Team. Also gerade ist wirklich noch, weil es war jetzt erst vor 3 Wochen das Festival, Anfang Juli. Genau, jetzt sind wir gerade so in der neuen Entstehungsphase fürs nächste Jahr. Das ist gerade alles noch ganz in der Findungsphase.
Aber eben bei Festival, bei der Langnacht, der Festival zum ersten Mal dabei, da präsentiert ihr euch. Vielleicht auch nochmal ein Wort, wie das überhaupt so abläuft, für Leute, die noch nicht da waren. Also wenn es denkt man sich, oh Gott, 20 Festivals präsentieren sich da. Was ist da los? Was sieht man da?
Also es beginnt um 15 Uhr. Da haben wir sozusagen erstmal eine Reihe für die Kinder und Jugendliche mit Cookie. Das ist ein Kurzfilmfestival von Interfilm. Parallel dazu starten dann um 17 Uhr schon die ersten Bands, sodass Musik, Film parallel dann präsentiert wird und auf dem ganzen Gelände gibt es natürlich auch was zu essen und zu trinken, sodass man das auch nicht verlassen muss unbedingt. Und wir werden bis in die Nacht dann Filme zeigen. Also über 100 Filme werden gezeigt. 10 Bands und DJs spielen rund um die Uhr sozusagen. Das wird also schon sehr, sehr aufregende Sache.
Es kann doch sein, dass Leute einfach hingehen und sagen, toll, hier habe ich rund um die Uhr jetzt, also Filme und Bands spielen, tolle Sache. Ich kann das gar nicht jetzt mehr unterscheiden. Also wer präsentiert sich da wo? Funktioniert das dann?
Du hast schon recht. Das natürlich kann ein bisschen verwirrend sein, weil wir haben 4 Säle, so 4 Kinos. Eine davon Open Air und überall läuft alles parallel. Und zwar natürlich klar, also jeder Filmfestival präsentiert sich kurz davor, erzählt über sein Programm, das ist schon geregelt. Okay. Aber grundsätzlich, du kannst dich vorstellen, wir haben jedes Jahr um 1000 Leute ungefähr in dieser Nacht. Wirklich, es funktioniert 16 Uhr bis 4 Uhr morgens einfach durch und es läuft alles parallel. Und du kannst einfach in jedem Kino rein, raus, dann Musik, dann wieder rein in den nächsten und dann irgendwann, vielleicht ist dir dann irgendwann tatsächlich egal, wer was präsentiert. Hauptsache, du weißt, hier ist Berlin, hier ist Festival, Filme und ja, alles toll.
Ja, finde ich auch. Also wir haben einen guten Eindruck einfach von der Vielfalt dieser Stadt, die eben auch sehr verwirrend sein kann, wie wir alle wissen. Da würde ich sagen, Dominik, eben als neues Mitglied gewissermaßen dieses Festivals, lad uns mal ein und sag uns gute Gründe, eben auch dabei zu sein, wenn ihr euch präsentiert.
Was ich vor allem spannend finde, ist halt diese ganzen verschiedenen irgendwie Einflüsse von den ganzen verschiedenen Ländern nebeneinander zu haben und diese, ja, irgendwie parallel auch noch die verschiedenen anderen Künste. Also es ist halt einfach immer auch eine schöne Atmosphäre, vor allem auch in der Location, die auch ziemlich irgendwie auch besonders ist.
Und vielleicht gibt es den Leuten auch Kraft. Das ist vielleicht auch noch so ein Nebeneffekt, dass die Leute, die sind oft da unter absolut schweren Bedingungen und selbst aufopfern, diese Festivals auf die Beine stellen, da einfach mal ein Fest haben, auch mal gefeiert werden. So kann man es auch sehen. Location hast du nochmal angesprochen. Das ist also Zukunft, das Gelände vom Kino Zukunft, Ostkreuz. Da fährt man am besten noch hin.
Genau.
Das ist günstig.
Ja, doch, das ist schon am besten, dass man zum Ostkreuz fährt, da mit der S-Bahn und da aussteigt. Dann ist es wirklich gerade die Treppe runter und dann fällt man fast schon rein aufs Gelände.
Genau. Eintritt für den ganzen Abend.
Genau, 10 Euro für den ganzen Abend. Wir haben aber auch ermäßigte Preise, also von 7 Euro.
Die lange Nacht der Berliner Filmfestivals wird heute wieder gefeiert im Zukunft am Ostkreuz. Ganz herzlichen Dank, Thomas, Anna und Dominik und euch natürlich eine tolle Nacht heute. Vielen Dank.
Danke.
Und dies war's auch schon wieder mit 12 Uhr mittags. Unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Mein Name ist Knut Elstermann. Wir hören uns am kommenden Samstag wieder. Mehr noch, wir sehen uns vielleicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie zum Park am Gleis 3 kommen. Dort auf der Bühne ab 12 Uhr präsentieren wir unsere Filmsendung eben vor allen live dort mit tollen Gästen. Wir erwarten Peter Kurt, großer Charakterdarsteller, aber eben auch so ein ganz feinsinniger, trockener Komödiant. Jetzt zu sehen in dem Film Die Kleinen und die Bösen. Ebenfalls von einer sehr komischen Seite zeigte sich ja Katja Riemann in dem Film Fuck You Goethe. Jetzt kommt der zweite Teil ins Kino und wir wollen wissen, wie sie diese neurotische, hysterische, aber irgendwie auch so liebenswert aufrichtige Direktorin weitererzählt. Also Katja Riemann auch bei uns zu Gast. Dann kommt das Team des Films Liebe mich. Ein schöner, erfrischender, kleiner Berlin-Film. Läuft ja schon im Kino und ist eben dort entstanden. Also eben in diesem Park. Und dann zum Schluss nicht zu vergessen Marcel Ophüls, einer der großen Dokumentaristen unserer Zeit. Oscar-Preisträger. Seine Filme laufen zurzeit in der Akademie der Künste. Er höchstpersönlich wird uns mit seinem Besuch beehren. Es lohnt sich also vorbeizukommen. Am kommenden Samstag, 12 Uhr mittags, live von der Bühne im Park am Gleisdreieck. Tschüss, bis dahin.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.